redet kaum darüber. Ich habe in meiner Gemeinde 25 Jahre gebraucht, bis ich mich getraut habe, über Esther zu predigen. Heute darf ich bei euch darüber predigen, in Rücksprache mit eurem Pastor. Ich habe mir extra die Erlaubnis geholt. Aber das Ganze in der Hoffnung, dass es euch wie mich berührt und dass es etwas bewirkt, nämlich mehr Vertrauen in diesen großen Gott, den wir kennen und an den wir glauben. Ich denke, dass dieses biblische Buch uns auch hilft, Gott besser zu verstehen. Es wird uns das Staunen lehren und hoffentlich unser Vertrauen in Gottes guten Plan für unser Leben stärken. Paulus hat das mal so ausgedrückt in Römer 11, 33 bis 34. Wie groß ist doch Gott, wie unendlich sein Reichtum, seine Weisheit, wie tief seine Gedanken, wie unbegreiflich für uns seine Entscheidungen und seine Pläne. Denn wer könnte jemals Gottes Absichten erkennen? Wer könnte ihn beraten? Die Antwort auf die Fragen, die Paulus hier stellt, kann nur lauten: Niemand, Herr. Wer könnte Gottes Absichten erkennen? Niemand, Herr. Wer könnte ihn beraten? Niemand von uns, Herr. Es ist der souveräne, allmächtige, ewige Gott. Und so wird das Buch Esther zu einer grundlegenden Lektion für die Größe und den Plan Gottes. Und dass es etwas in uns bewirkt, dafür möchte ich jetzt beten. Herr, danke für dein Wort, danke für die Lieder, die wir singen dürfen. Danke, dass wir so selbstverständlich zu dir beten und dass du versprochen hast zu hören. Und deshalb bitte ich dich jetzt auch, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Bevor wir in diese so spannende Geschichte einsteigen, muss ich euch das Land und die Hauptdarsteller des Dramas bekannt machen. Wir schreiben das Jahr 485 vor Christus. In Persien regiert Xerxes der Erste. In der Bibel wird er Ahasverus genannt, nach seinem persischen Namen. Persien. Ihr seht hier auf der Folie die Ausdehnung dieses Landes. Es war in der Breite über 4000 Kilometer lang. Es reichte von Indien bis nach Ägypten. Auf dieser Karte könnt ihr das ein bisschen genauer sehen. Der heutige Iran, der Irak, Syrien, Israel, Ägypten, die Türkei, Teile von Griechenland, all diese Länder gehörten damals zu Persien. Also ist für uns eigentlich nicht nachvollziehbar, wie ein solches Land zu damaligen Bedingungen überhaupt regiert werden konnte. Ein gut ausgerüsteter Reiter brauchte von der königlichen Festung Susa mindestens 2 Monate Reisezeit, um bis zu den Grenzen des Reiches vorzustoßen. Also bis ein königlicher Befehl mal dort ankam, hat es gedauert. Ein bisschen länger als heute. Xerxes der Erste war der mächtigste Mann seiner Zeit. Er wurde gottähnlich verehrt. Er war der Herr über Leben und Tod und ein wenig verrückt. Das verwundert aber auch nicht weiter. Ich glaube, halbwegs normale Menschen sind kaum in der Lage, sich auf so ein Unternehmen einzulassen und mit so viel Selbstgefälligkeit zu regieren. Ob er das ganz freiwillig gemacht hat, wissen wir nicht. Sein Vater war auch schon König und so ging das Königtum an ihn über. Die Frau des Königs hieß Vasti. Viel wird über sie nicht gesagt, aber so viel ist klar. Sie war eine willensstarke Frau, die das Denken nicht ihrem Mann überließ. Und ihre Charakterstärke löste den ganzen Konflikt, über den wir hören werden, aus. Der dritte Darsteller in diesem Drama ist Haman, ein reicher, einflussreicher Offizier am Hof des Königs, der verdankt seine Karriere und seine Beförderung dem König. Und um es vorwegzunehmen, müsst ihr euch gut merken, Haman, er war ein skrupelloser, arroganter Antisemit, der Schurke in dieser Geschichte. Die vierte Person ist ein Mann Gottes, ein Jude, der in Persien lebt, er heißt Mordechai. Seine Vorfahren waren von Nebukadnezar, dem babylonischen König, in die Gefangenschaft nach Persien geführt worden. Nebukadnezar II., der babylonische König, hatte Israel erobert und viele Juden 587 vor Christus nach Babylonien verschleppt. Ihr erinnert euch, babylonische Gefangenschaft. Viele Juden kamen dann zurück, aber längst nicht alle. Viele blieben auch in Persien. Mordechais besondere Rolle in diesem Drama liegt aber in einer ganz anderen Person, nämlich in der Beziehung zu der fünften Person in diesem Drama. Und diese Person heißt Esther. Jetzt kommt sie. Und ich lese euch aus dem Buch Esther, aus Kapitel 2, den Vers 7. Mordechai hatte eine Cousine namens Hadassa, die auch Esther genannt wurde. Ihre Eltern lebten nicht mehr, deshalb hatte Mordechai sie als Pflegetochter angenommen. Sie war sehr schön und ihre Gestalt war besonders anmutig. Esther, das ist sie, Miss Persien, die Heldin der Geschichte. Und ohne dass sie oder Mordechai oder sonst jemand im persischen Reich auch nur eine Ahnung haben, wirkt der allmächtige, unsichtbare und allwissende Gott und lenkt das Schicksal eines ganzen Volkes durch ein Waisenkind. Für alle gilt, und das wird in dieser Geschichte überdeutlich, Gott stellt die Weichen. Sein Eingreifen im Leben eines unbedeutenden Juden verändert alles. Ob es ihnen bewusst ist oder nicht, der mächtigste Mann der Welt und sein intriganter Berater dienen auch nur dem Plan Gottes. Und das möchte ich euch so ans Herz legen. Bitte vergesst das niemals. Es gilt grundsätzlich für jeden von euch, der ein Kind Gottes ist. Wo immer sich deine Träume nicht erfüllt haben, wo du Zerbruch und Scheitern erlebt hast, wo alles aus den Fugen geraten droht, Gott kann daraus etwas Sinnvolles und Neues schaffen. Ihm ist nichts unmöglich. Ihr Lieben, Gott, nur Gott kann solche Dinge tun. Und er tut sie, auch in deinem und meinem Leben, wenn wir an ihm festhalten. Das Buch Esther, eine Geschichte so, wie sie in der Bibel für uns überliefert worden ist, wird zu einem Beispiel für Gottes souveränes Handeln im Leben seiner Menschen. Aber jetzt, was war geschehen? Alles fängt mit einem unglaublichen Fest an, das der König gab. Das muss ich euch vorlesen, Esther 1, 3 bis 5. In seinem dritten Regierungsjahr gab er, Xerxes der Erste, ein rauschendes Fest für seine hohen Beamten und Würdenträger. Eingeladen waren die Heerführer von Persien und Medien, der Hofadel und die Statthalter der Provinzen. 6 Monate lang stellte Xerxes die unvergleichliche Pracht seines Königreichs und seiner großen Macht zur Schau. Danach lud der König auch die Bewohner der Residenz Susa zu einem Fest. Alle, vom Vornehmsten bis zum Einfachsten, feierten 7 Tage lang im Hof des Palastgartens. Also nochmal, 180 Tage wird gefeiert mit der Prominenz. Man hatte ja sonst nichts zu tun. Aus 127 Provinzen und dann nochmal 7 Tage offenes Haus für alle Bürger der Residenzstadt. Da ist die offene Tür in Berlin im Kanzleramt gar nichts gegen. Es wird getrunken und gegessen. Und der König lässt das Beste auffahren, was das Reich zu bieten hat. Also für viele Gäste, so muss man annehmen, ein halbjähriger Dauerrausch. Eine unbegreifliche Orgie. Die Königin war nicht dabei. Wir wissen, dass in damaliger Zeit die Ehefrauen ihre eigene Feier hatten, so wie es heute noch in manchen arabischen Ländern ja die Sitte ist. Die Frauen, die damals mit den Männern feierten, waren andere Frauen. Kurtisanen, Prostituierte. Frauen eben, wie wir sie in allen Zeiten zu ähnlichen Anlässen finden. Und dann passiert etwas Unerwartetes, wohl nur zu erklären durch die Tatsache, dass der König selbst an diesem allgemeinen Besäufnis teilgenommen hat. Esther 1, 10 bis 11. Am siebten Tag des Festes, als der König vom Wein angeheitert war, rief er die sieben Eunuchen zu sich, die ihn persönlich bedienten, und befahl ihnen, die Königin zu holen, geschmückt mit einem königlichen Diadem. Denn er wollte seinen obersten Beamten und allen Gästen zeigen, wie wunderschön sie war. Der König, wie gesagt, nicht ganz klar im Kopf, alle Skrupel vergessend, will seinem alkoholisierten Hofstaat seine wunderschöne Frau zeigen. Historiker haben über diesen Text sehr geforscht und untersucht. Und die einen meinen, die Königin sollte unverschleiert kommen, was am persischen Hofskandal genug gewesen wäre. Andere meinen, es geht um viel, viel mehr. Der König hätte die Königin aufgefordert, ausschließlich mit einer Krone bekleidet vor dem Hofstaat aufzutreten. Das würde dann auch die eindeutige Reaktion der Königin erklären, denn sie sagt schlicht und ergreifend nein. Ein schottischer Prediger des 19. Jahrhunderts schrieb dazu, die tapfere Königin weigerte sich, ihm zu gehorchen. Ihre Schönheit gehörte ihr und ihrem Gemahl. Sie stand nicht öffentlich zur Schau für hunderte halb betrunkener Männer. Aber damit war der Skandal perfekt. Dem Herrscher der Welt verweigert man sich nicht. Ein Nein war völlig unakzeptabel. Xerxes wurde wütend. Und er fragt seinen direkten Berater, was er mit der Königin machen soll. Wenn ich die Geschichte so gelesen habe, habe ich nur gedacht, Herrschaft nochmal, der muss seinen Berater fragen, was er mit der Königin machen soll. Egal, ich habe ja gesagt, ein bisschen verrückt muss man für diesen Posten schon sein. Und dann ist es ja interessant, in solchen Momenten gibt es immer Leute, die dir genau das sagen, was du hören möchtest. Memuchan hieß der Knabe aus dem Beraterstab des Königs. Und hört euch an, was er zu sagen hat. Esther 1, 16 bis 18. Memuchan antwortete, Königin Vasti ist nicht nur am König schuldig geworden, sondern auch an seinen Fürsten und am ganzen Volk in allen Provinzen des Reiches. Was sie getan hat, wird bei allen Frauen bekannt werden. Sie werden ihre Männer verachten und sagen, König Xerxes hat Königin Vasti befohlen, vor ihm zu erscheinen, aber sie kam einfach nicht. Noch heute werden die Frauen der Fürsten von Persien und Medien dies ihren Männern vorhalten, sobald sie erfahren, was die Königin getan hat. Das wird viel böses Blut geben. Ich schätze mal, der gute Memuchan hatte häusliche Probleme und regelt sie hier auf Staatskosten. Und damit das ganz konkret wird, fügt er noch hinzu, Esther 1, Vers 19, wenn es dem König gefällt, möge er einen Erlass verkündigen, dass Königin Vasti nie mehr zu ihm kommen darf. Dieser Befehl muss Teil der Gesetze der Meder und Perser werden, damit er nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Der König sollte eine andere Frau zur Königin erwählen, die sich dafür als würdig erweist. Soweit und nicht gut. Und jetzt fragen wir uns, was hat das alles mit Esther zu tun und mit Gottes Plan und mit den Juden? Ich habe ja schon gesagt, Gott stellt die Weichen und ihm müssen auch die dienen, die sich dessen überhaupt nicht bewusst sind. Es ist dieser eine Satz, auf den sich der König einlässt und der alles verändert. Der König sollte eine andere Frau zur Königin erwählen, die sich dafür als würdig erweist. Und an dieser Stelle entscheidet sich die Zukunft, die Geschichte Israels in Persien. Sie entscheidet sich an 6 Worten. Vasti tritt ab, Esther tritt auf. Und dabei dürfen wir nicht vergessen, dass Esther nicht die leiseste Ahnung davon hatte, was sich da gerade abspielt. Gott handelt und Esther weiß nichts davon. Und ich denke manchmal so, was wissen wir schon? Was ergibt sich manchmal hinter den Kulissen, ohne dass wir auch nur den leisesten Hauch einer Ahnung haben? Und Gott macht es gut. Er stellt die Weichen. Es ist so, wie es in einem anderen Buch der Bibel steht, in Sprüche 21,1. Des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche. Er lenkt es, wohin er will. Wie geht's weiter? Zwischen Kapitel 1 und Kapitel 2 des Buches Esther liegen 4 Jahre. Xerxes hat in diesen Jahren einen ehrgeizigen, aber erfolglosen Feldzug unternommen, um Griechenland zu erobern. Als er endlich wieder zu Hause ist, ist er müde und depressiv. Und der Ärger über Vasti ist längst vergessen. Aber zurückholen kann er sie nicht. Gesetz der Meder und Perser, auch für den König nicht auflösbar. Er wirkt verloren und schwermütig. Sein Zustand bleibt nicht unbemerkt und so überlegen seine Diener, was sie ihm tun können. Esther 2, Vers 2. Da sprachen die Männer des Königs, die ihm dienten, man suche dem König schöne Jungfrauen. Wir wissen das aus der Geschichte. Damals konnte ein König so viele Frauen haben, wie er wollte, aber darum ging es hier nicht. Es ging um eine Nachfolgerin für Vasti. Es sollte die schönste Frau aus allen 127 Provinzen gefunden werden. Also rufen sie einen Wettbewerb aus, die persische Variante von Germany Next Top Model oder so ähnlich. Und dann geht's los. Und auch das muss ich euch vorlesen. Also man ist leicht amüsiert. Epheser 2, Vers 12. Wenn aber die bestimmte Zeit für eine jede Jungfrau kam, dass sie zum König Ahasvertos kommen sollte, nachdem sie 12 Monate nach der Vorschrift für die Frauen gepflegt worden war, denn ihre Pflege brauchte so viel Zeit, nämlich 6 Monate mit Balsam und Myrrhe und 6 Monate mit kostbarer Spezerei und was sonst zur weiblichen Pflege gehört. Wow! Also ihr lieben Männer, nie wieder werden wir uns über die lächerlich kurze Zeit beschweren, die unsere Frauen im Bad verbringen. 360 Tage Kosmetik, Massage, Wellness. Und während das Ganze so abläuft, passiert an einer anderen Stelle im Palast eine andere Geschichte. Im Schloss arbeitet ein Jude, der zu den Menschen aus Israel gehört, die von Nebukadnezar damals nach Babel deportiert worden waren. Mordechai gehört nicht zum Hofstaat. Er ist einer der namenlosen Knechte, einer unter vielen, den keiner kennt. Er ist Jude, hat die ganzen Jahre im Exil verbracht und seine verwaiste Cousine Esther großgezogen. Und nun sucht das ganze Land eine neue Königin. Josephus, jüdischer Geschichtsschreiber aus dem 1. Jahrhundert, erzählt, dass es wohl so um die 400 Frauen gewesen sind, die sich in dieser Zeit auf ihre Begegnung mit dem König vorbereitet hatten. Jede von ihnen verbrachte eine Nacht mit dem König und der sollte dann die Wahl treffen. Was für ein Job. Und es kommt, wie es kommen muss. Esthers Schönheit bleibt nicht verborgen. Sie nahm mit Sicherheit nicht freiwillig an diesem Wettbewerb teil, aber sie wurde in den Palast befohlen. Esther 2, Vers 8. Als nun der Erlass des Königs verkündet wurde, brachte man viele Mädchen in die Residenz Susa, wo Hegai sich um sie kümmerte, der die Verantwortung für den königlichen Harem hatte. Auch Esther war unter ihnen. Also Esther wurde in den königlichen Palast gebracht und sie musste sich ein Jahr lang dem Konkurrenzkampf und der besonderen Atmosphäre in einem orientalischen Harem stellen. Sie wurde aus ihrer vertrauten Umgebung herausgerissen und sollte nun eine auf Miss Persien machen. Sie bewahrt in allem und trotz allem, das werden wir noch feststellen, ihre Integrität. Sie war eine große Frau, eine starke Frau, eine Frau, die es wagen wird, ihre persönlichen Interessen hinten anzustellen, um Gott zu ehren und ihr Volk zu retten. Mit einem Blick auf die ganze Geschichte, die uns in diesen Wochen beschäftigen wird, können wir 3 ewig gültige Lektionen festhalten. Die erste: Gottes Wille geschieht überall und in allem, was diese Welt ausmacht. Gott wirkt nicht nur in seiner Kirche. Er wohnt nicht nur in der christlichen Familie. Gott weiß, was im Gebäude der UN entschieden wird. Er wirkt unter den Mächtigen, auf dem G20-Gipfel, wie im Gebetszimmer der alten Frau, die Jesus liebt. Er wirkt im Deutschen Bundestag ebenso wie im Arbeitszimmer eures Pastors. Wisst ihr, wenn wir das akzeptieren, wird es uns leichter fallen, Einfluss auf diese Welt auszuüben. Wir sind Salz und Licht, sagt Jesus, nicht Popcorn und Duftkerze. Gott stellt die Weichen, er bewegt was. Er setzt die Mächtigen ein und setzt sie wieder ab. Und in einem letzten Sinn dient alles seinem Plan. Und wir sind als Menschen Gottes an diesem Plan beteiligt. Das Erste, Gottes Wille geschieht überall und in allem, was diese Welt ausmacht. Die zweite Lektion, Gott kommt mit uns ans Ziel, auch wenn wir versagt haben. Wie viele Niederlagen haben wir in unserem Leben erlebt? Wie vieles ist nicht so gelaufen, wie wir uns das gewünscht haben? Vielleicht ist deine Ehe zerbrochen. Oder du hast eine falsche Entscheidung getroffen, die dich wirtschaftlich ruiniert hat. Oder du hast moralisch versagt, deine Ohren und Augen Dinge zugemutet, die nie hätten geschehen dürfen. Aber endet damit Gottes Macht? Wir werden in dieser Geschichte einen Blick in die ganze Verworfenheit des persischen Hofes werfen. Da geht es genauso zu wie heute im politischen Abwägen, in den Chefetagen der Weltkonzerne, in den Weiten des Internets. Doch all das kann Gottes ewigen Plan nichts anhaben. Und das gilt auch für unser Leben, weil Gott unendlich gnädig ist, weil auch vieles Schlechte und Falsche ihn nicht hindert, uns zu lieben und uns die Möglichkeit einzuräumen, umzukehren, weil Gott auf krummen Linien gerade schreibt, weil unsere Unmöglichkeiten seine Möglichkeiten sind, weil er am Kreuz die Möglichkeit zur Umkehr jedem von uns geschenkt hat, auch heute Morgen wieder. Er schenkt sie heute, an diesem Tag und immer wieder. Und die dritte Lektion. Gott will diese Welt durch dich verändern. Denk nicht zu klein von dir. Wir neigen ja gern dazu, Gott auf das Übliche zu beschränken, auf das, was wir uns zutrauen. Er tut das, was wir uns vorstellen können. Und ich glaube, unsere Vorstellungskraft ist manchmal schlecht entwickelt. Wir können uns nicht vorstellen, welche Rolle wir bei diesem ganzen Geschehen wirklich spielen. Es scheint uns eher unwahrscheinlich, dass ausgerechnet wir etwas Entscheidendes bewegen könnten. Auf einem Schild war zu lesen, bitte überlegen Sie gar nicht erst, ob Sie hier parken können. Das entspricht zu unserer Neigung, an anderer Stelle ähnlich zu denken. Bitte überleg erst gar nicht, ob du den Unterschied ausmachen könntest. Dafür bist du viel zu unbedeutend und zu klein. Wisst ihr, Mordechai war ein Asylant, ein unbekannter Jude, ausgeschlossen von jeder politischen Mitarbeit. Esther war eine jüdische Waise, Lichtjahre entfernt vom Machtzentrum des Persischen Reiches. Wir können auch über Maria nachdenken, eine einfache junge Frau aus dem Volk, die zur Mutter Gottes wurde. Oder über Mose, einem Findelkind, das zum größten Führer des alten Israels wurde. Wir können über Ruth nachdenken, die ihr Leben durch Vertrauen rettete. Über Josef, über Daniel, über so viele andere. Ich frage dich, wo befindest du dich auf deiner Reise? Kannst du dir schlecht vorstellen, irgendetwas Gutes zu bewegen? Leidest du unter deiner Familiensituation? Unter deiner wenig herausragenden Herkunft? unter deiner mangelnden Bildung? Macht dir deine Arbeit keine Freude mehr, dafür aber zunehmend Angst? Bist du krank mit wenig Aussicht auf Genesung? Wisst ihr, die Lektion dieses Buches ist, Gottes Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht retten könnte. Gottes Ohren sind nicht taub, dass er nicht hören könnte. Gott ist nicht blind, dass er nicht sehen könnte. Gott hat sich geradezu darauf spezialisiert, aus etwas Unwichtigem etwas Wesentliches zu machen. Und deshalb bitte vertrau ihm. Durch Gutes und Böses führt er dich seinen Weg. Und darum loben wir ihn. Ihr erinnert euch vielleicht an die letzte Predigt über Abraham. Egal, was du mir nimmst, egal, was du mir gibst, du bist und bleibst mein Gott. Nur dir gehört mein Lob. Ich will mit einer ermutigenden Geschichte schließen, ganz aktuell gerade passiert. Da schreibt ein Vater aus unserer Gemeinde, jetzt in diesem Sommer. Wir waren als Familie am Wochenende in Süddeutschland und ich musste Sonntagmittag zeitlich los, damit wir unsere älteren Kinder rechtzeitig zur Norwegen-Freizeit bringen konnten. Die fuhren bei uns in Bremen ab, um dann nach Norwegen zu starten und die Eltern wollten die Kinder dahin bringen. Auf der Höhe Hannover zeigte mein Auto an, dass die Reifen kontrolliert werden müssten. Wenige Augenblicke später knallte es und der eine Reifen war mitten in der Baustelle geplatzt. Unter diesen Umständen quälte ich mich noch aus der Baustelle heraus und machte sofort Halt auf dem Standstreifen. Wir waren alle im Auto geschockt und mir gingen hunderte von Gedanken durch den Kopf. Meine älteste Tochter unterbrach meine innere Unruhe und kam gleich auf den Punkt. Wir müssen doch jetzt erst noch einmal beten. Das taten wir dann. Und wenige Augenblicke später hielt ein Fahrzeug vor uns auf dem Standstreifen. Eine Frau stieg aus und bot uns ihre Hilfe an. Wie ein Engel stand sie an unserem Auto und holte ihren Bekannten dazu. Die wussten, wo in unserem Auto der Ersatzreifen lag. Ich hatte keine Ahnung davon. Innerhalb einer Viertelstunde hatten wir einen Ersatzreifen auf der Felge und konnten weiterfahren. Es stellte sich heraus, dass unser Engel Feuerwehrfrau war und wir uns sicher sein konnten, professionell versorgt zu sein. Ich konnte meine Dankbarkeit nur ganz oft wiederholen, doch für die beiden Helfer war es eine Ehrensache, auf der Autobahn anzuhalten und zu helfen. Und am Ende kamen unsere Kinder rechtzeitig zum Bus und konnten mit auf die Freizeit fahren. Wenn Gott die Weichen stellt, dann ist alles schon vorbereitet. Behalten wir das. Er sorgt für uns, wirklich, für dich und für mich. Und deshalb ihm allein die Ehre. Beten wir. Danke für deine Treue, du ewiger Gott. Danke für so viel Gnade in unserem Leben. Danke für dieses unglaubliche Geschenk, dich zu kennen, dich zu lieben und dir zu dienen. Danke für Jesus. Danke für das Kreuz, für Tod und Auferstehung. Danke für den Heiligen Geist, für alles geführt werden, alle Unterweisung. Danke, dass du hier bist und danke, dass wir hier sein dürfen. Wir beten dich an und geben dir allein die Ehre. Amen.